Wir fahren jetzt mit neuem Elan weiter. Nachdem wir den Traum Nebukadnezars aus Daniel 2 näher besehen haben, wollen wir nun den Traum Daniels in Daniel 7 aus dem Jahr 549 vor Christus näher anschauen. Daniel sah in der Vision des Nachts das Weltenmeer der Völker. Ein schreckliches Tier nach dem anderen kam aus dem Meer heraus. In Daniel 7 werden diese Tiere wiederum als Weltreiche gedeutet. Zuerst sah Daniel einen Löwen mit Adlersflügeln. Er stellt das babylonische Reich dar unter Nebukadnezar. Der Löwe ist der König der Tiere. Aber der Adler kommt dazu. Der Adler, der König der Lüfte, beides kombiniert. Wie gesagt, ein so majestätisches und prachtvolles Reich wie das babylonische Reich hat es in der Geschichte nie mehr gegeben. Aber danach, zweitens, sah Daniel einen gefräßigen, etwas plumpen Bären aus dem Meer heraufkommen. Das weist hin auf das Medo-Persische Reich, das von seiner Regierungsstruktur her plumper war. Oder plump war im Vergleich zu dem babylonischen Reich. Aber ein gefräßiger Bär, und das erklärt nun, weshalb das Medo-Persische Reich eben viel größer war als das babylonische. Es war so gefräßig, dass es ein Weltreich war von Afrika bis nach Indien. Aber drittens, Daniel sah einen schnellen Leoparden mit vier Flügeln und vier Köpfen. Das ist das schnellste Tier hier in Daniel 7. Das weist eben auf das griechische Weltreich hin, das unter Alexander dem Großen seine Ausdehnung in der sagenhaften Zeit von 13 Jahren erreichte. Das ist dieser schnelle Leopard mit vier Flügeln. Aber es gibt ein Problem, nämlich das mit den vier Köpfen. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin froh, dass ich nur einen Kopf habe. Natürlich wäre es toll, wenn man vier Festplatten hat, so was Speicherkapazität anbetrifft, aber es ist doch ein Problem. Und diese vier Köpfe weisen eben hin auf die Nachfolger Alexanders. Alexander hatte keine erwachsenen Nachkommen damals. Und so haben sich seine Generäle gestritten, und zwar so in diesen Diadochen Bürgerkriegen, dass schließlich das Großreich in hauptsächlich vier Blöcke auseinanderfiel. Das entspricht diesen vier Köpfen. Danach, viertens, kommt eine furchtbare, grausame Bestie mit zehn Hörnern. Mit zehn Hörnern und Eisen Zähnen aus Eisen. Das weist hin auf Rom. Interessant die Parallele, ja? Die eisernen Zähne sind parallel mit den eisernen Beinen in Daniel 2. Aber dann schaut Daniel auf in der Vision und blickt zum Himmel und sieht den Menschensohn, den Messias, auf den Wolken des Himmels kommen und er richtet das Reich Gottes auf Erden. Also wir haben hier eine deutliche Parallele zu Daniel 2. Aber es gibt auch deutliche Unterschiede. Wenn also das babylonische Reich gesehen wird als grausame Bestie, Löwe mit Adlersflügeln, und in Daniel 2 ist es doch der Kopf eines Menschen, so ist das doch etwas ganz Wichtiges als Gegensatz. Oder hier ein gefräßiger Bär im Gegensatz zu Brust und Arme einer menschlichen Statue. Oder eben ein Leopard im Gegensatz zu Hüften und Bauch einer menschlichen Statue. Und dann schließlich diese grausame Bestie mit zehn Hörnern ist doch etwas anderes als die menschlichen Beine. Also hier könnte man sagen, wird beschrieben durch diese grausamen Tiere, wie die Weltreiche wirklich waren. Blutrünstige Bestien. Aber die menschliche Statue bedeutet, Der Mensch ist ja im Bilde Gottes erschaffen worden. 1. Mose 1, Vers 27. Der Mensch sollte auch in seiner Weltregierung etwas von Gottes Weisheit und Gerechtigkeit auf dieser Erde widerspiegeln. Das war ihr Auftrag, gemäß Daniel 2. Aber Daniel 7, das war ihre Realität. Das war die Realität der Geschichte. Die Geschichte ist eine Abfolge von Kriegen und Blutvergießen. Und so kann man hier das Prinzip ableiten: Humanität ohne Divinität wird zur Bestialität. Also auf gut Deutsch, Humanität, Menschlichkeit, wahre Menschlichkeit ohne die Verbindung zu Gott und zum Göttlichen führt dazu, dass der Mensch eine blutrünstige Bestie wird. Aber nun sehen wir hier den Gegensatz: der Menschensohn auf den Wolken des Himmels. Das ist der Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Mensch werden sollte. Und er wird einmal am Ende der Zeit ein wirklich menschliches Reich aufrichten auf Erden, im Gegensatz zu diesen tierischen Reichen der Vergangenheit. Er von oben und die Reiche kamen von unten. Das hat alles sehr, sehr viel auszusagen. Also, Humanismus hat 500 Jahre Europa wesentlich geprägt, aber die Folge waren die schrecklichsten Weltkriege und die gingen von europäischem Boden aus. Die gingen da vom Sitz des Humanismus aus. Humanismus ohne Beziehung zu Gott, wo man den Menschen in den Mittelpunkt stellt, das führt eben zum Verderben. Das hat uns die Geschichte gezeigt. Aber wenn wir wirklich den Menschen als Maß aller Dinge sehen wollen, dann können wir das biblisch aber so drehen und revidieren, indem wir sagen, der Mensch Jesus Christus ist das Maß aller Dinge. Wenn wir Menschlichkeit, Humanismus messen an dem Mensch gewordenen Sohn Gottes, ja, dann haben wir den Maßstab. Und das wird der Maßstab sein für die kommende Gottesherrschaft über die Erde, die dann von Jerusalem aus, wie man hier auf dem Bild sieht, die ganze Welt betreffen wird in Gerechtigkeit und wahrem Frieden. Nun, nachdem wir das gesehen haben, Daniel 2 und 7, machen wir einen Sprung vom Alten Testament zum Neuen Testament hinüber. Und zwar so, wir gehen zum letzten Buch der Bibel, zur Apokalypse. Johannes, der Apostel, hatte Visionen auf Patmos, inmitten des Mare Nostrum, wie die Römer das Mittelmeer nannten. Und in seinen Visionen sah er das vierte Tier von Daniel erneut. Offenbarung 13,1. Und ich stand auf dem Sande des Meeres. Und ich sah aus dem Meere ein Tier aufsteigen, welches 10 Hörner und 7 Köpfe hatte. Und auf seinen Hörnern 10 Diademe und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Johannes sieht dasselbe Tier mit 10 Hörnern. Wir lesen weiter, Vers 2. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Leopard. Und seine Füße wie die eines Bären und sein Maul wie eines Löwen, eines Löwenmaul. Und der Drache, das heißt der Satan, gab ihm seine Macht und seinen Thron und große Gewalt. Das ist nun interessant hier. Dieses vierte Tier, das Römische Reich, hat alle Kennzeichen in sich vereinigt der früheren Reiche. Es ist wie ein Leopard, hat Füße wie ein Bär, hat ein Maul wie ein Löwe. Aber sehen wir, die Reihenfolge ist genau umgekehrt von der Reihenfolge, wie wir sie hatten in Daniel. Und zwar lebte Johannes zur Zeit des Römischen Reiches. In gewissem Sinn ist diese Reihenfolge entspricht dem Rückblick auf die früheren Reiche. Also das zunächst liegende Reich in der Vergangenheit war der Leopard, Griechenland, dann Persien, der Bär und am weitesten zurück der Löwe. Das Römische Reich hatte eine eigene Identität, aber es hatte in sich alles Mögliche an kulturellem Erbe der früheren Reiche in sich aufgesogen und war ein Teil des Römischen Reiches. Zum Beispiel die ganze Religion und Philosophie der Römer war wesentlich die Religion und Philosophie der alten Griechen. Aber was hier Johannes sieht, ist eigentlich erschreckend. Er sieht dieses vierte Reich als ein satanisches Reich. Was hier beschrieben wird in Offenbarung 13, entspricht einem totalitären Reich unter einem absoluten Diktator, und zwar so, wie man es in der Vergangenheit noch nie gesehen hatte, in der vergangenen römischen Geschichte. Das ist, hat offensichtlich eine zukünftige Bedeutung, was hier Johannes sieht. Und zwar so schrecklich beschrieben, dass Hitler vor ein paar Jahrzehnten nur ein Vorgeschmack war auf diesen Herrscher des Römischen Reiches nach Offenbarung 13. Nun, die Offenbarung macht uns deutlich, dass das Römische Reich eben in der Zukunft wieder neu kommen sollte. In Offenbarung 17,8 wird erklärt, das Tier, welches du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen und ins Verderben gehen. Nun, hier finden wir drei Phasen des Römischen Reiches. Und zwar werden sie hier ausgedrückt entsprechend den grammatischen Zeiten. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Ja? So haben wir das in der Primarschule gelernt. Das sind die drei Zeitstufen der Grammatik. Diese Zeitstufen werden hier absolut genommen. Zur Zeit von Johannes gab es das Römische Reich noch. Aber hier werden diese drei Zeiten absolut genommen, um drei Phasen zu charakterisieren. Wir haben in der Schule gelernt, es gab einmal ein römisches Reich, das Tier war. Übrigens, das war die Zeit, als der Messias zum ersten Mal kam. Jesus Christus kam als der leidende Messias, damals zur Zeit des Römischen Reiches, zur Zeit von Kaiser Augustus, Lukas 2, Weihnachtsgeschichte, alles bekannt. Nun haben wir in der Schule gelernt, es gab dann eine Zeit, wo dieses Römische Reich nicht mehr da war. Westrom ging unter 476, Ostrom als Rumpfreich verschwand 1453 unter dem Türkenansturm. Aber eine Phase C, es wird heraufsteigen. Das Römische Reich soll wiederkommen und nach der Offenbarung ist das die Zeit, in der der Messias kommen wird. Nicht mehr als der leidende Messias, sondern als der herrschende Messias. Und das ist nun doch interessant für uns, wie wir seit dem Zweiten Weltkrieg plötzlich diese Schatten des Römischen Reiches sehen, wie sie aufsteigen über Europa. Es wird Realität in unserer Zeit. Aber das macht deutlich, dass wir in der Zeit leben, in der der Messias kommen wird, um das Reich Gottes auf Erden aufzurichten. Ich lese weiter in Offenbarung 13,3. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zum Tode geschlachtet. Und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde verwunderte sich über das Tier. Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tiere die Gewalt gab. Und sie beteten das Tier an und sagten, wer ist dem Tier gleich und wer vermag mit ihm zu kämpfen? Hier wird eine Person beschrieben, die aber das ganze Reich in einer letzten Phase in sich vereinigt. Also entsprechend wie Louis XIV sagte, l'État c'est moi, der Staat bin ich. So vereinigt dieser kommende Herrscher der letzten Phase des Römischen Reiches das ganze Reich in seiner Person. Offenbarung 13 erklärt deutlich, dass es hier um eine absolute Herrschaft geht während 3,5 Jahren. Das sind die 3,5 Jahre vor der Wiederkunft Christi als König der Könige und als Richter der Welt. Nun, wenn man diese Beschreibung sieht in Offenbarung 13, hat man einige Fragen. Wie soll das möglich sein? Europa ist so stolz auf Demokratie, lehnt Diktatur ab und ist auch gewillt, diktatorisch die Demokratie in der ganzen Welt zu verbreiten. Wie kommt man von Demokratie zu Diktatur? Nun, das haben wir als Anschauungsunterricht im 20. Jahrhundert gelernt. Nach dem Ersten Weltkrieg war die Kaiserzeit in Deutschland vorbei. Es gab die Weimarer Republik. Demokratie war angesagt. Hier haben wir eine Liste der Kanzler in der Weimarer Republik. Ja, das war alles so ganz modern und wirklich zivilisiert aufgeklärt. Aber dann kam die Wirtschaftskrise, die Weltwirtschaftskrise mit Arbeitslosigkeit und plötzlich war die Masse bereit, alle demokratischen Rechte abzugeben an einen Kunstmaler, der keinen Erfolg hatte in seiner Laufbahn. Und damit war das Nazireich schließlich geboren. Nun, in Offenbarung 6, da werden die ersten 6 Siegelgerichte beschrieben, die nach der Entrückung der Gemeinde stattfinden sollen. Und da finden wir eine totale Destabilisierung durch Wirtschaftskrise und durch kriegerische Ereignisse. Und diese Dinge werden Europa so erschüttern, dass plötzlich die Masse bereit ist, die Macht an einen starken Mann abzugeben. Ich hatte vor Jahren auf dem Gymnasium schon einen Biologielehrer, der uns beigebracht hat, eigentlich sollte man einen starken Mann haben. Der könnte in Europa wirklich die Ordnung bringen. Aber da muss er noch ein bisschen warten. In Offenbarung 13,7 lesen wir von diesem Reich, und es wurde ihm Gewalt gegeben über jeden Stamm und Volk und Sprache und Nation. Dieses Reich ist das Römische Reich. Die Grenzen, die Ausdehnung muss nicht genau so sein wie in der alten Zeit. Denn man kann ja nie sagen, das war das Römische Reich. Man muss immer sagen, zu welcher Zeit, unter welchem Kaiser. Ja, das Kaiserreich unter 3 Jahren war nicht das gleiche wie unter Augustus. Das ist variabel. Aber das Römische Reich hatte immer das Kerngebiet Italien, Rom, Europa. Also man kann das Römische Reich nicht plötzlich in der Endzeit bei den islamischen Staaten suchen. Das geht nicht auf. So kann man die Bibel nicht auslegen. Aber es kann auch deutlich größer sein in der Ausdehnung, als was es in der Vergangenheit war. Es könnte auch kleiner sein. Aber hier wird deutlich, es wird eine derartige Vormachtstellung schließlich erreichen, dass diese Macht ausgeht über die ganze Welt. Aber die biblische Prophetie macht deutlich, dass es bis zum Schluss mehrere Blöcke geben wird, die aufeinander prallen werden, was dann eben zu dieser großen Drangsal der 3,5 letzten Jahre vor der Wiederkunft Christi führen wird. Nach Matthäus 24. Aber Europa wird zur Nummer 1 werden. Was ist mit Amerika? Ja gut, Amerika ist ja nichts anderes als eine Ausdehnung Europas. Da gingen verfolgte, gottesfürchtige Leute, gingen aus Europa hinüber in die neue Welt und viele Kriminelle. Und das gab dann Amerika schließlich. Eine Nation von vielen Gottesfürchtigen und vielen Kriminellen. Das gibt diese Doppelgesichtigkeit Amerikas. Es ist manchmal so schwierig, das irgendwie zu verstehen. Was ist Amerika? Amerika ist eine Mischung aus Licht und Finsternis. Aber eben, wie gesagt, Amerika kann sich ja Europa anschließen. Jedenfalls wird das Römische Reich die Nummer 1 werden. Wir haben hier eine Übersicht der zeitlichen Abfolge der Offenbarung. In Offenbarung 2 und 3 haben wir prophetisch die ganze Kirchengeschichte vorausgesagt. Dann kommt die Entrückung. In Kapitel 4, Vers 1 wird Johannes in den Himmel entrückt. Und danach kommen die ersten 6 Siegel in der Offenbarung, Offenbarung 6. Und mit dem 7. Siegel wird schließlich die große Drangsalszeit von 3,5 Jahren eröffnet. Dieses 7. Siegel besteht aus 7 Posaunengerichten und 7 Schalengerichten. Und am Ende davon, in Offenbarung 19, erscheint Jesus Christus als der Richter der Welt. Er wird dann das 1000-jährige Reich aufrichten, Offenbarung 20. Und erst danach kommt dann ein neuer Himmel und eine neue Erde, Offenbarung 21. Das ist eine einfache Übersicht über die Offenbarung. Nun sehen wir, also die Übergangszeit mit den ersten 6 Siegeln wird Europa destabilisieren. Und das führt dann zur totalen Diktatur der 3,5 letzten Jahre. Und man bedenke, die Offenbarung hat eben speziell die christliche oder die christianisierte Welt im Fokus. Im Alten Testament gibt es schon so viel Prophetie über Israel und die Völker rund um Israel, aber die Offenbarung fokussiert aus dem Blickwinkel des Christentums die Christenheit, die letztlich eben auch unter das Gericht Gottes kommen wird. Und darum spielt Europa in der Offenbarung so eine zentrale Rolle. Kein anderer Kontinent als Europa hat das Evangelium so viel und so intensiv gehört wie dieser Kontinent. Nun lese ich weiter in Offenbarung 13, 11. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Und es hatte 2 Hörner gleich einem Lamme. Und es redete wie ein Drache. Und die ganze Gewalt des ersten Tieres übt es vor ihm aus. Und es macht, dass die Erde und die auf ihr wohnen, das erste Tier anbeten, dessen Todeswunde geheilt wurde. Nun kommt wieder ein Tier aus dem Meer. Aber im Gegensatz zu dem, was wir in Daniel hatten, da löst ja ein Tier das andere ab. Nun haben wir hier 2 Tiere, die zusammenarbeiten. Ein Tier aus dem Völkermeer und ein Tier, im Gegensatz dazu, aus der Erde. Da kommt also einer, der ist nicht einer der Heidenvölker, sondern da kommt einer aus Israel. Übrigens, auf Hebräisch sagt man, wenn man nach Israel geht, sagt man nicht, ich gehe nach Israel, sondern man sagt, ich gehe ins Land. Wobei Land und Erde ist im Hebräischen das gleiche, Eretz. Aninosea Laretz, ich reise ins Land, in die Erde, das heißt, ich gehe nach Israel. Haaretz, das ist einfach nur ein Land, das ist Israel. Nun, dieses Tier kommt eben aus der Erde, das wird ein Israelit sein. Ihr habt 2 Hörner, gleich einem Lamm. Ihr gleicht Jesus Christus, der in der Offenbarung an 27 anderen Stellen immer Lamm bezeichnet wird. Das ist der falsche Messias, der Antichrist. Anti heißt nicht nur gegen, der gegen Christus ist. Anti bedeutet auch anstelle von. Das ist der, der sich an die Stelle des wahren Christus, des wahren Messias setzt. Und er wird in der Endzeit Herrscher sein in Israel und gleichzeitig Propagandaminister des neuen Europas. Denn er ist gewissermaßen der, der die Leute zur Verehrung des großen Diktators in Europa führt. In Daniel 9 am Schluss wird erklärt, dass der kommende Fürst aus dem Römischen Reich, er wird einen Bund schließen mit Israel für 7 Jahre. Also Europa wird sich mit Israel unter dem Antichristen und dem falschen Messias verbünden im Blick auf die islamische Gefahr. Der Völker, die in der Prophetie heißen Ammon, Moab, Edom, Ägypten, Ismael, Saudi-Arabien, Assyrien, Nordirak und so weiter und so fort. Aram, Syrien. Die bilden in der Prophetie einen Block für sich nach Psalm 83. Wir gehen weiter und schauen dieses zweite Tier aus der Erde an. Und es tut große Zeichen, dass es selbst Feuer vom Himmel auf die Erde herabkommen lässt vor den Menschen. Und es verführt die auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, welche vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurden. Indem es die, welche auf der Erde wohnen, auffordert, ein Bild dem Tiere zu machen, das die Wunde des Schwertes hat und lebte. Das wird der größte Okkultist aller Zeiten sein. Zur Bestätigung seiner Messianität wird er Feuer vom Himmel holen, so wie das geschah bei Elia. Feuer vom Himmel, Blitz vom Himmel, das war der Beweis, dass der Gott Israels der wahre Gott ist. Überzeugend, das wird er auch tun, aber um zu verführen. Und er wird ein Götzenbild machen. Und wird damit eine gewaltige Verführung hinkriegen. Nun, wir sehen, Europa ist in der Endzeit ein antichristlich geprägtes Reich. Und das hat zu tun mit der Revolution der 60er Jahre im 20. Jahrhundert. Dort kam es zu einem unwahrscheinlich tiefen Bruch in Europa mit den vergangenen christlichen Werten. Die 68er Revolution können wir nicht genug bedeutend einschätzen für unsere Zeit. Das war die Zeit, wo viele Jugendliche enttäuscht waren über die wissenschaftlichen Entwicklungen, die letztlich zu den Weltkriegen geführt haben. Es war eine Zeit, wo man enttäuscht war über den Rationalismus und eine Flucht in die irrationale Welt der Rockmusik, der Drogen, der östlichen Religionen, des Okkultismus und der Esoterik suchte. Es war die Zeit, wo man ganz bewusst einen Bruch mit allen herkömmlichen Werten suchte, indem man propagierte sexuelle Perversion, Homosexualität, Auflösung von Ehe und Familie, wo man Abtreibung propagierte. Nun, das entspricht 2. Thessalonicher 2, Vers 3, wo Paulus im Blick auf den Tag der Wiederkunft Christi sagt, der Wiederkunft Christi in Herrlichkeit, denn dieser Tag kommt nicht, es sei denn, dass zuerst der Abfall komme. Und geoffenbart worden sei der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens. Also zuerst der Abfall. Millionen von Menschen in Europa haben sich ganz bewusst von Gott, von der Bibel abgelöst. Gott spielt heute keine Rolle mehr in unserer Gesellschaft. Und wenn man über gesellschaftliche Themen ein Podiumsgespräch macht, am Fernsehen zum Beispiel, dann lädt man ein, wen? Eine Psychologin? Ein Politiker? Und vielleicht noch einen Philosophen von der Uni Zürich und dann noch einen Pfarrer. Aber bestimmt nicht, weil unsere Gesellschaft wissen möchte, was sagt Gott zur Frage der Abtreibung oder sonst zu irgendeinem Thema, sondern weil das Ganze ja irgendwie noch lustig sein soll. Man bringt also den Pfarrer in der Meinung, man weiß ja gar nicht, dass die Theologie schon längst liberaler ist als viele andere Zweige, aber in der Meinung, man könnte hier noch eine antiquierte Meinung hören, wie man früher über diese Dinge gedacht hat. Da weiß die liberale Theologie ja manchen Modernisten voraus. Nun, ich lese weiter, Offenbarung 13, Vers 15. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, auf dass das Bild des Tieres auch redete und bewirkte, damit alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Im Psalm 115 wird erklärt, wie dumm Götzendienst ist. Die Götzen haben Augen und können nicht sehen. Sie haben Hände, sie können nichts tun. Sie haben Füße und können nicht gehen. Die muss man in Prozession, muss man die herumtragen. Ja? Und so weiter. Und sie haben einen Mund und können nicht sprechen. Und alle, die auf sie vertrauen, sind ihnen gleich. Tote Klötze. Aber hier wird gesagt, der Antichrist wird bewirken, dass das Götzenbild, das den kommenden Diktator von Europa darstellen wird, sprechen kann. Also man kann sagen, alles wird auf den Kopf gedreht, um die totale Verführung herbeibringen. Das Zeichen für den wahren Gott wird zur Verführung. Und der Beweis gegen die falschen Götter wird hier auch gedreht. Feuer vom Himmel, ein Götzenbild spricht. Nun, dieses Götzenbild wird der Antichrist in Jerusalem auf dem Tempelplatz aufstellen. Nach der Entrückung wird es ja in Israel eine Erweckung geben. Ein Überrest von Jerusalem aus, von Zion aus, wird sich bekehren und wird den Messias Jesus erkennen. Und diese Bewegung wird den dritten Tempel zur Realität werden lassen. Sie werden auf dem Tempelplatz in Jerusalem den dritten Tempel errichten. Aber das wird keine Katastrophe geben. Erst wenn der Antichrist, der gegen diese Juden, diese 144.000 sein wird, der wird den dritten Tempel entweihen, indem er dieses Götzenbild auf dem Tempelplatz aufstellt. Darauf nimmt der Herr Jesus Bezug in Matthäus 24, 15. Wenn ihr nun das Verwüstung bringende Götzenbild, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, stehen seht an heiligem Ort. Wer es liest, der beachte es. Hier auf dem Bild sieht man das 500 Ellen Quadrat des Salomonischen Tempels, das man vor ein paar Jahren wieder neu entdeckt hat und genau lokalisieren kann. Und dieses 500 Ellen Quadrat war der eigentlich heilige Bereich im zweiten Tempel zur Zeit Jesu. Ja, das ist der ganze Tempelplatz von 144.000 Quadratmetern, aber das ist das 500 Ellen Quadrat. Und man konnte auch rekonstruieren, wo war genau der innerste Vorhof und der Sitz des eigentlichen Tempelhauses hier. Nun wissen wir auch ganz genau, wo der Altar stand. Genau hier, wie es angezeigt wird auf dem Pfeil. Da stand der Altar. Ich war vor ein paar Wochen mit einer Gruppe da auf dem Tempelplatz und habe alles erklärt vor Ort. Da war der Altar, da war das Wasserrad, wo man Wasser heraufbrachte aus dem Tempelberg, um das Blut der Opfer wegzuspülen. Da war das Gebäude, wo die Priester schliefen, wo Zacharias, der Priester, schlief. Und so weiter und so fort. Nun, der Antichrist wird genau das machen, was schon früher Antiochus Epiphanes gemacht hatte in Daniel 11. Das Götzenbild von Antiochus Epiphanes wird in Daniel prophezeit und auch das des Antichristen. Und Antiochus Epiphanes hat dieses Götzenbild im 2. Jahrhundert vor Christus in Erfüllung der Prophetie Daniels da beim Altar aufgestellt. Und das wird der Antichrist auch so tun. Und sich selber wieder ins Tempelhaus setzen und sagen, er sei Gott. Nun, das ist das Entscheidende. Große Zeichen für die Gläubigen der Endzeit. Das Verwüstung bringende Götzenbild an heiligem Ort. Und dann sagt der Herr Jesus, soll der Überrest auf die Berge fliehen, um dann so ins Ausland zu kommen, weil dann die große Drangsal beginnt. Der dritte Tempel muss also gebaut werden. Und der wird vorbereitet seit einigen Jahrzehnten. Ich war gerade mit dieser Gruppe vor ein paar Wochen in Jerusalem und wir haben gesehen den goldenen Leuchter für den dritten Tempel bereit, den Schaubrottisch aus Gold, alles bereit, den goldenen Räucheraltar und viele andere Tempelgeräte, alles bereit. Es muss nur noch der Moment kommen, wo die Situation entsteht. Und jetzt wird der dritte Tempel gebaut. Und zwar am Ort des Felsendoms. Viele denken, wie kann das geschehen? Da muss irgendwie ein Erdbeben geschehen. Ja gut, das ist sehr gut möglich. Denn allgemein gut möglich, weil das ein Erdbebengebiet ist. Jerusalem. Aber das nützt überhaupt nichts. Wenn die Moschee hier kaputt ist, dann baut man sie wieder auf. Die war im 13. Jahrhundert etwa, wurde sie auch durch ein Erdbeben stark beschädigt und man hat sie wieder repariert. Im Unabhängigkeitskrieg 48-49 wurde sie sogar bombardiert. Hat auch nichts geändert. Aber man könnte sich vorstellen, wenn die islamische Welt noch einmal, ein viertes Mal versucht, Israel auszurotten, durch eine Mega-Attacke, das könnte Israel die Berechtigung geben. Und jetzt zeigen wir, wer da regiert. So war es ja auch im Sechstagekrieg. Als man versuchte, zum dritten Mal Israel auszulöschen, total, hat Israel schließlich den Tempelberg erobert. Ich lese weiter, Offenbarung 13, Vers 16. Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen und die Freien und die Knechte, dass sie ein Mahlzeichen annehmen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat. den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Dieser Propagandaminister, der Antichrist, wird ein neues Wirtschaftssystem ohne Bargeld und ohne Karten bringen. Kann man die Euros dann wieder zusammenpacken und in die Münzsammlungen tun. Und mit den Karten hört es auch auf. Die kann man ja immer wieder verlieren, das ist so lästig. Aber wenn der Code gleich auf die Hand unsichtbar angebracht wird, wie man das heute ja kann, ist es kein Problem. Es müsste schon sehr brutal zugehen bei einem Diebstahl. Aber wer sich diesem System nicht anschließt, der kann nicht mehr kaufen oder verkaufen. Und da muss offensichtlich bei diesem Code der Name des Diktators drauf sein oder die Zahl, die seinen Namen repräsentiert. Wir lesen weiter. Hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschen Zahl und seine Zahl ist 666. Also das braucht schon ein bisschen Weisheit, um das zu verstehen. Interessant ist Folgendes. Die griechischen Buchstaben haben, wie auch die hebräischen, Zahlenwert. Also Alpha steht im Griechischen auch für den Zahlenwert 1, Beta für 2 und so weiter. Wenn man die Quersumme errechnet des Namens Jesus, so ergibt das 888. Und das ist schon erstaunlich, weil gerade im nächsten Vers in der Offenbarung, im nächsten Vers heißt es, Johannes sieht die 144.000, also dieser Vorhut, die sich bekehren wird nach der Entrückung aus Israel. In der Drangsal wird dann noch ein Drittel der Bevölkerung zum Glauben kommen. Aber die Vorhut, dieser 144.000, von ihnen heißt es, sie tragen den Namen des Lammes an ihrer Stirn. So steht das, ein Vers weiter. Man muss sich überlegen, ja, was ist der Name des Lammes? Jesus. Was ist die Zahl des Namens Jesus? 888. Und die Zahl des Tieres? 666. Das ist doch schon frappant. Nun, die Zahl 7 ist in der Bibel die Zahl der Vollkommenheit. 7 Schöpfungstage und so weiter. 6 ist darunter, symbolisiert die Verdorbenheit des Menschen schlechthin. 8 steht über 7. Und zeigt die Vollkommenheit Jesu Christi, der über jedem Maßstab steht. Übrigens, den Code kann man haben auf der rechten Hand oder auf der Stirn. Dann wird das schnell abgelesen im System. Und kein Problem für die Schönheit, man verliert nichts, weil es ist ja für das Auge unsichtbar. Kann man heute alles so machen. Wird mit dem Laser abgelesen, kein Problem. Aber es ist ein großer Unterschied, ob man die Zahl 666 auf der Stirn trägt und bei diesem Wirtschaftssystem mitmacht, wo man damit diesen Herrscher als göttliche Autorität anerkennt. Oder ob man den Namen von Jesus Christus auf der Stirn hat und ihn als Sohn Gottes, als ewigen Gott bekennt. Das ist der wesentliche Unterschied. Und das eine hängt zusammen mit der Bedeutung des Geldes und das andere mit der Bedeutung der Erlösung. Es gibt ja Leute, die kommen heim von der Arbeit. Was machen sie? Das erste ist, sie schauen nach, wie viel ihre Aktien noch wert sind. Echt, das gibt's. Die haben nur das in ihrem Gedächtnis. Aber Paulus sagt zu Timotheus, 2 Timotheus 2, halte im Gedächtnis, Jesus Christus, auferweckt aus den Toten, aus dem Samen Davids. Was beherrscht unser Denken? Das ist die große Frage. Nun, wie gesagt, dieses Götzenbild, das den dritten Tempel verunreinigt, das wird den Auftakt geben für die große Katastrophe, für den schlimmsten Weltkrieg aller Zeiten. Nicht der Bau des dritten Tempels, sondern die Entweihung des dritten Tempels. Das ist ganz wichtig. Die Bibel beschreibt in Daniel 11, Vers 45, wie der König des Nordens, und das war immer Syrien, aber mit allen seinen Verbündeten Israel vollkommen überrennen wird, Israel unter dem Antichristen. Aber der Überrest wird bereits geflohen sein. Die überrennen. Man kann einen Schlachtplan zeichnen, gemäß Daniel 11, 45, dann Daniel, Joel 2, 1 und folgende, Jesaja 28, 18 und folgende, Psalm 83, Sacharja 12 bis 14. Alles beschreibt diesen Angriff. Syrien mit seinen Verbündeten wird Israel überrennen, schließlich auch noch Ägypten erobern. Und das wird den Auftakt geben für das letzte Szenario. Europa ist verbündet mit Israel unter dem Antichristen. Nicht mit Israel unter Sharon, ja? Das ist ein Unterschied. Israel unter Sharon wird gehasst, Israel unter dem Antichristen ist sympathisch. Offenbarung 16, 13. Und ich sah aus dem Mund des Drachen und aus dem Mund des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister kommen wie Frösche. Denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun, welche zu den Königen des ganzen Erdkreises ausgehen, sie zu versammeln zu dem Kriege jenes großen Tages Gottes des Allmächtigen. Europa muss intervenieren zum Schutz des Antichristen, der unter dem Druck der islamischen Welt steht. Und Psalm 83 beschreibt eine Liga von all diesen Völkern, die heute rund um Israel herum sind, mit den alten Namen. Eine Liga, das entspricht genau der arabischen Liga. Nun, sie müssen also Militärhilfe leisten. Offenbarung 16, Vers 15. Siehe, ich komme wie ein Dieb, sagt Jesus Christus. Glückselig, der da wacht und seine Kleider bewahrt, auf dass er nicht nackt wandle und man seine Schande sehe. Und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Harmagedon heißt. Hier haben wir einen Ausschnitt dieser Ebene in Nordisrael, die etwa ganz ähnlich groß ist wie der Kanton Solothurn. Da wird der Aufmarsch kommen. Warum genau dort? Heute können wir das gut verstehen. Harmagedon, 740 Quadratkilometer, im Vergleich dazu das Bundesland Bremen, 404 Quadratkilometer. Da wird das neue Europa aufmarschieren zum Schutz von Israel. Harmagedon liegt nämlich im Hinterland von Haifa. Und das ist in der modernen Zeit der große Militärhafen Israels. Zu biblischen Zeiten war der Hafen unten da bei Tel Aviv. Jaffa. Darum ging Jona nach Jaffa und nicht nach Haifa. Gab kein Haifa damals. Aber in der modernen Zeit ist es Haifa, also die Militärschiffe, die über das Mare Nostrum, über das Mittelmeer kommen müssen nach Israel, die müssen nach Haifa und dann bietet sich förmlich an die Ebene Harmagedon, die spärlich bewohnt ist. Und hier haben wir einen Blick vom Karmel herunter in die Ebene Harmagedon. Und was sieht man da? Einen der größten Militärflughäfen Israels. Mit verschiedenen Abflugpisten in verschiedene Himmelsrichtungen. Also ideal auch für die Luftwaffe des Westens, um in Israel aufzumarschieren. Ist ja schon eindrücklich, ja? Und das hat Johannes vor 2000 Jahren aufgeschrieben, fast. Also sie kommen, um Militärhilfe für den Antichristen zu leisten. Und die Überraschung wird sein, die Wiederkunft Christi in Harmagedon. Der totgeglaubte Nazaräer erscheint wieder. Ja, aber die liberale Theologie hat uns doch erklärt, dass er gestorben ist, dass es keine körperliche Auferstehung gegeben hat. Alles vorbei. Der Liberalismus, die ganze Aufklärung kann abdanken, dann kommt er also doch, dann lebt er also doch, jawohl. Und wie wird das Römische Reich in der Zukunft reagieren? In der Vergangenheit haben sie Christus gekreuzigt. Offenbarung 17, Vers 14. Diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie überwinden, denn er ist Herr der Herren und König der Könige, und die mit ihm sind Berufene und Auserwählte und Treue. Jesus Christus kommt mit allen entrückten Gläubigen. Wir sehen, die Entrückung der Gemeinde muss ja vorher stattfinden, damit sie überhaupt mit Christus dann kommen können. Und das neue Europa wird Krieg führen gegen das Lamm. Damals haben sie ihn gekreuzigt. Man sagt immer, die Juden haben Christus gekreuzigt. Man sagt, die Juden von damals und auch das Römische Reich von damals. Und dazu gehörte auch Helvetia. Gut, aber Christus wird sie überwinden und wird diese Armee in Harmagedon vernichten. Offenbarung 16, Vers 17. Und der siebte Engel goss seine Schale aus in die Luft und es ging eine laute Stimme aus von dem Tempel des Himmels, von dem Throne, welche sprach, es ist geschehen. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein großes Erdbeben geschah, desgleichen nicht geschehen ist, seitdem die Menschen auf der Erde waren. Solch ein Erdbeben so groß. Und die große Stadt wurde in drei Teile geteilt und die Städte der Nationen fielen. Auch das ganze neue Europa wird zusammenbrechen. Das wird so kurz, so knapp berichtet. Die Städte der Nationen fielen. Berlin fällt. Bern fällt. Paris fällt. Rom fällt. Ein Erdbeben schlimmer, als was es gegeben hat, je auf Erden. Selbst in der Sintflut. Das wird das Ende sein der Zivilisationen dieser Welt und auch der Vormacht Europa. Es ist ja doch bemerkenswert, Jesus Christus kam damals, als das Römische Reich bestand, zum ersten Mal als der Retter der Welt. Er wuchs auf in Nazareth. Und von Nazareth aus hat man diesen wunderbaren Blick hinunter in die Ebene Harmagedon. Jesus, dieser Mensch, Jesus, wusste, ich bin gekommen jetzt als Retter der Welt. Aber einmal werde ich in Harmagedon kommen als der Richter der Welt. Das ist schon eindrücklich, diese Nähe, diese geografische Nähe von Nazareth, erstes Kommen, Harmagedon, zweites Kommen. Er war der verachtete Nazaräer, aber er wird kommen als der König der Könige in Harmagedon. Als Richter der Welt. Und wir können sagen, die ganze vergangenen 2000 Jahre liegen zwischen diesen Ereignissen, der Retter der Welt, der Richter der Welt. Und genau in dieser Zwischenzeit ging das Evangelium aus in die ganze Welt, in alle 5 Kontinente. Die Botschaft vom Retter der Welt und von dem kommenden Richter der Welt. Aber Europa hat die größte Chance gehabt von allen Kontinenten der Welt und wird darum auch am meisten zur Rechenschaft gezogen werden. Gerade als Antwort auf diesen Abfall der vergangenen Jahrzehnte. Diese Gottlosigkeit, diese Lästerung. Heute ist alles möglich, in Theater und Film. Gott und sein Wort kann gelästert und gehöhnt werden. Es geschieht nichts mehr. Namen der Lästerung auf dem Kopf, auf den Köpfen dieses Reiches. Aber dann kommt das letzte Reich, das Reich des Messias. Sacharja 14, Vers 9. Und der Herr wird König sein über die ganze Erde. Der Herr Jesus wird in Harmagedon erscheinen, er wird auf dem Ölberg in Jerusalem erscheinen, dort wird er den König des Nordens, Syrien und seine Verbündeten vernichten. Er wird erscheinen in Edom, Habakkuk 3, in Südjordanien, und wird dort seine Feinde vernichten. Er wird erscheinen, Jesaja 19, in Ägypten. Also seine Erscheinung wird in Phasen an verschiedenen Orten erfolgen und er wird alle Widerstände vernichten. Und darum, der Stein fällt nicht nur an die Füße, sondern alles Übrige wird auch zerstört. All diese Reiche bis nach Indien. Die ganze Welt wird schließlich unter die Herrschaft kommen des Messias Jesus Christus. Und dann kommt wahrer Friede und wahre Gerechtigkeit.